Heute zu Gast von TikTok in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Holland und Israel, Thomas Blatzig.
Meine Wahrnehmung ist, dass der Maßstab, an dem TikTok gemessen wird, noch höher ist als bei anderen großen Plattformen. So. Das kann man jetzt finden, wie man will. Wir sehen das halt erstmal als Ansporn, tatsächlich in allen Bereichen besser zu werden und auch solche Themen wie Transparenz, Sicherheit auf der Plattform für Nutzer und damit auch für Marken, Data Privacy, dass wir dort halt wirklich eine führende Rolle einnehmen.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird, ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Die Relevanz von TikTok, gerade in bestimmten Zielgruppen natürlich, ist wirklich brutal. Wir sehen gerade, wie neue Marken auf dem Rücken von TikTok aufgebaut werden. Welche das sind, wie die arbeiten, haben wir besprochen gleich im Podcast. Außerdem haben wir unsere eigenen Erfahrungen gemacht. Wir haben vor kurzem angeboten, dass wir für TikToks, die besonders viel Reichweite ziehen, Geld bezahlen. Das hat extrem gut funktioniert. Der Podcast hat ganz viele neue Hörer darüber gewonnen, habe ich mit Thomas darüber gesprochen. Aber auf der Makroebene sieht man, wie TikTok offensichtlich Raum greift. Zum Beispiel auch an dem stark sinkenden Börsenkurs von Meta. Sicherlich eine Erklärung dafür, TikTok. Trotzdem ist über TikTok natürlich so viel nicht bekannt. Alleine die Frage, ist jetzt wirklich eine chinesische Firma oder vielleicht doch nicht, denn ganz viele Investoren sind ja amerikanische Fonds. Wie ist überhaupt die Abgrenzung zwischen TikTok, der Firma, und ByteDance, dem Unternehmen? Alles Fragen, wo werden unsere Daten gespeichert, die ich natürlich dem Thomas gestellt habe. Manchmal ist die Antwort natürlich auch ein bisschen subjektiv, müssen wir uns vor TikTok fürchten. Natürlich nicht aus Sicht von Thomas, aber wir haben darüber gesprochen, wir haben versucht, TikTok ein bisschen besser zu ergründen mit dem Mann, der es verantwortet, hier in unseren Märkten, plus Holland und Israel. Also, auf ins Gespräch mit Thomas Blatzig. Moin Thomas.
Moin Philipp.
TikTok ist richtig. Du bist bei TikTok und nicht bei ByteDance, ne?
Das ist korrekt. Ich bin bei TikTok.
Wie lange schon?
Seit 2,5 Jahren. April 2020.
Ah, okay. Und wo warst du vorher?
Bei Google.
Und da länger?
12 Jahre.
Oha.
Mhm.
Also da alle Stationen durchlaufen? Oder erzähl mal so ein bisschen, was waren dann so deine Jobs?
Ja, ich habe da tatsächlich von der Pike auf angefangen in Dublin 2007. Das war meine zweite Station in meiner Berufslaufbahn. Habe da als Account Manager angefangen habe mich dann so hochgearbeitet. Habe das 1x1 des digitalen Marketings, Suchmaschinenmarketings, Display, YouTube und so weiter gelernt. Habe dann angefangen in Dublin nach etwa 2 Jahren auch Teams zu führen in verschiedenen Verticals, Retail, Finance, Aggregators. Bin dann nach Hamburg gegangen nach ein paar Jahren und war dafür 2 Jahre, habe mich um große Versicherungsunternehmen gekümmert, dann ein anderes Team übernommen, das sich um große digitale Pure Player gekümmert hat, die Check24 Idealos dieser Welt. Habe das etwa 5 Jahre gemacht und habe mich dann im letzten Jahr bei Google nochmal, bin dann nach Berlin irgendwann umgezogen, das Team mitgenommen und im letzten Jahr habe ich mich dann tatsächlich um Osteuropa gekümmert bei Google. Mhm. Ja, und dann hat TikTok angeklopft und gefragt, ob ich das nicht aufbauen möchte.
Wie klopft TikTok an? Also gibt es einen Personalberater oder ruft sich da jemand an von TikTok auf einmal oder wie, ja, schreibt ihr über LinkedIn?
Ja, ersteres sowas tatsächlich.
Also Personalberater?
Ja, genau.
Und dann hatte ich aber am Ende dann von der Firmenseite aus einen Chef aus USA oder aus China oder wer ist jetzt sozusagen ein Chef?
Ja, damals war es noch Blake Chantley, der global das Business sozusagen für TikTok verantwortet. Der sitzt in New York. Mhm. Und der war das tatsächlich, der Europachef Stuart Flint, der jetzt mein direkter Chef ist. Der kam dann etwas später. Der hat im Prinzip zeitgleich angefangen mit mir. Anfang April 2020. Aber zu dem Zeitpunkt war das Blake aus New York, der jetzt eben ja global für das Business verantwortlich ist.
Fürs Business heißt, er ist nicht CEO, sondern er ist sozusagen für Vermarktung und sowas verantwortlich, ne?
Richtig, genau, bei TikTok. Genau. CEO ist ja Show, der sitzt in Singapur.
Genau, also das wollte ich gerade sagen. Show Shonzi oder so heißt er, glaube ich, ne? Oder Shuzi Show oder so?
Ich muss sagen, den Nachnamen kann ich auch nicht perfekt aussprechen, deswegen sage ich jetzt mal Show.
Okay. Und nochmal ganz kurz zur Vollständigkeit, also bevor du zu Google bist, hast du was gemacht?
Ich habe 2 Jahre lang Selbstpersonalberatung gemacht, also Project Staffing sozusagen. Aha. Das war meine erste Station, damals noch in Heidelberg. Und dann hat mich aber meine Technikaffinität und Affinität für alles Digitale und der Wunsch, wirklich mehr Produkt auch zu haben und mehr Beratung zu machen, dann zu Google gebracht, wo ein guter Freund von mir schon gearbeitet hat.
Und dafür hast du BWL studiert?
Ja. Also du hast ja vor kurzem auch mit René Ruland gesprochen, ja. Tatsächlich an der gleichen Universität, die es heute nicht mehr gibt, im Bruchsal.
Ah, okay. Im selben Jahrgang auch?
Er war, glaube ich, ein Jahrgang über mir, aber wir kannten uns von der Universität.
Ach krass, guck mal, hier machen wir jetzt hier die Bruchsaler Alumni-Folgen hier.
Ja, genau.
Also okay, von My Poster vor ein paar Wochen genau gesprochen.
Ja, genau, war ein schönes Gespräch.
Warum glaubst du oder warum kannst du zuhören, warum dich jetzt TikTok dich ausgesucht hat? Also ich meine, das ist ja schon jetzt irgendwie, sagen wir mal, die große Digitalmarke gerade, ja, aufstrebend.
Ja.
Was hat da wohl gepasst?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke sicherlich, also die Breite an Themen, die ich dann auch letztendlich gemacht habe, betreut habe bei Google, über verschiedene Märkte hinweg, an verschiedenen Standorten, aber vor allen Dingen auch über verschiedenste Vertical hinweg, von traditionellen Verticals, von Branding bis Performance. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass TikTok auch sehr großen Fokus auch auf das Thema Performance Advertising hat. Und da ich auch in beiden Bereichen mich ja gleichermaßen auskannte, denke ich, hat das sicherlich dazu beigetragen.
Okay, und wie groß ist jetzt dein Team, was du jetzt führst hier in den Märkten?
Ja, mehrere hundert.
Mehrere hundert Leute jetzt?
Ja, also wir sind in Europa sind wir, seit ich angefangen bin, von ein wenigen hundert auf mehrere tausend und in Deutschland von einem zweistelligen Mitarbeiterzahl jetzt auf mehrere hundert.
Okay, also das ist so, eure Kommunikation ist dann so ein bisschen abstrakter, mehrere hundert.
Wie das so üblicherweise ist.
Ändert sich ja eh wahrscheinlich recht dynamisch.
Das ist der andere Faktor, genau, deswegen.
Aha. Und warst du da schon auf TikTok selber? Damals, als
ich angesprochen, ja, als ich angesprochen wurde, das war 2019, da war ich noch nicht auf TikTok.
Aber jetzt?
Ja, natürlich. Und damals war es tatsächlich auch so, muss man sagen, dass TikTok noch in einem sehr frühen Stadium war. Also 2019, ich habe ja vorhin auch mal mit den Kollegen gesprochen, die bei euch ja das OMR-Festival machen, haben gesagt, da ist auch gerade angefangen, da hat es auch bei euch zum Beispiel noch nicht so eine große Rolle gespielt. Ja, ja. Das war ja dieses Jahr, im letzten Jahr eben auch anders. Und das hat sich jetzt rasant entwickelt. Also zu dem Zeitpunkt war es sicherlich noch ein Stück weit eine Wette. Als ich angefangen habe, hat es dann wirklich angefangen, auch groß in Deutschland zu skalieren. Dann kam die Werbelösung. Genau, und jetzt sind wir da, wo wir heute sind.
Was kann man sagen? Also wie viel Umsatz könnt ihr sagen? Irgendwie was gibt ihr generell raus? Wahrscheinlich jetzt auf Deutschland bezogen gar nichts, nehme ich an.
Ja,
auf Weltebene bezogen irgendwas?
Ja, Umsatz noch nicht. Wir sind ja noch ein privates Unternehmen sozusagen.
Aber man kann bei Wikipedia stehen, was von 50 Milliarden.
Das lasse ich so unkommentiert stehen. Okay, okay, okay. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir jetzt tatsächlich ja schon eine ganze Weile über 1 Milliarde Nutzer haben, über 100 Millionen in Europa. Wir kommentieren ja immer Meilensteine sozusagen, also größere Milestones. Wird sicherlich bald mal wieder ein Update geben. Also was ich verraten kann, ist sicherlich, dass es seitdem auch nochmal weiter gewachsen ist.
Aber man muss ja gerade bei, oder vielleicht waren diese Milliarden auch ehrlicherweise nicht auf TikTok, sondern auf ByteDance. Hm. Weil das ist ja die Mutterfirma dahinter und die ist jetzt ja auch gar nicht so jung. Ne? Also ich meine, TikTok selber ist auch nicht mehr ganz so jung, es ist jetzt stark beschleunigt. Fünf Jahre, aber ByteDance gibt es, glaube ich, schon seit jetzt über 10 Jahren. Ne?
Ja, genau.
Und die haben ja auch noch, sagen wir mal, andere Assets da drin, außer die beiden Plattformen. Man denkt ja immer so,
Richtig. Also
ByteDance, eine ganze Reihe von Assets und dann im Wesentlichen aber relevant ist das TikTok.
Mhm.
Dass das westliche...
Als westliches Produkt, also als Produkt außerhalb von China, genau.
Genau, und für China gibt es das ja auch in TikTok, das heißt dann halt nur Douyin, glaube ich.
Das ist richtig, ja, genau.
Hast du damit was zu tun?
Überhaupt nicht. Also das sind tatsächlich auch zwei Apps, die komplett getrennt sind voneinander. Dementsprechend kümmert sich sozusagen, gibt es ja auch eine eigene Führung für TikTok außerhalb eben und auch eine eigene Führung und dementsprechend auch Vermarktung von Douyin.
Okay. Das heißt, du bist jetzt auch im Wesentlichen vor allen Dingen beschäftigt, damit die Plattform zu monetarisieren, kann man so sagen?
Das ist mein Hauptfokus, ja, genau.
Aber okay, das heißt, dafür sind ja wahrscheinlich die 50 Milliarden, Material allein schon, habe ich gerade überlegt, das wäre schon sehr hoch, es muss schon auch was anderes von ByteDance mit dabei sein, weil sonst wäre es sehr schnell sehr hoch gelaufen, das ist, glaube ich, das schafft man eigentlich nicht. Aber wo steht ihr da? Also was ist da gerade so das Thema? Also neue Produkte, neue Kunden, was beschäftigt ihr am meisten?
Also uns jetzt gerade bei TikTok beschäftigt tatsächlich am meisten natürlich weiter die Arbeit mit Kunden. Also ich würde vielleicht mal vorne anfangen sozusagen. Ne? Also was mich jetzt persönlich natürlich vor allen Dingen im ersten Schritt einmal sehr bewegt hat, ist das ganze Thema, das Team aufzubauen im deutschsprachigen Raum. Israel habe ich jetzt seit Anfang September dazu bekommen. Das wurde noch von jemand anderem aufgebaut.
Lass mich raten, da sind viele Ex-Googler im Team.
Nein, nicht unbedingt. Das ist es sind natürlich einige Leute auch aus primär ehrlich gesagt aus den Standorten von Dublin, aber gekommen, aber auch von anderen Plattformen, von anderen Vermarktern, von Kunden aus der Industrie. Also ist sehr, sehr gemischt. Mhm. Und was ich mein Fokus war, im Prinzip ein Team aufzubauen, das auch sehr sehr spezialisiert ist, sehr vertikalisiert ist. Das heißt, wir haben eigene Teams für Automotive, für Retail. Wir haben ein eigenes Agenturteam. Ja? Und das alleine setzt ja eben auch voraus, dass wir da unterschiedlichste Kompetenzen haben. Und worauf ich von Anfang an, und das habe ich sicherlich jetzt mitgenommen, ich glaube, dafür ist Google ja auch bekannt, wo ich von Anfang an großen Wert drauf gelegt habe, ist das Thema Kultur, Unternehmenskultur eben zu etablieren, gerade wenn man so schnell wächst. Also wenn du jetzt von einer, ich sag mal, mehr oder weniger von einer Handvoll von Leuten auf mehrere hundert wächst und du machst das innerhalb von 2 Jahren. Es ist ja umso wichtiger, dass du da einfach eine sehr, sehr gute Kultur schaffst, ja.
Aber wenn man jetzt überlegt, also mehrere hundert Leute hast du gesagt, sind das dann überwiegend trotzdem Leute, die im Verkauf beschäftigt sind?
Also ich sag mal, regional gesprochen, und das trifft sicherlich auch für Deutschland zu, arbeiten insgesamt tatsächlich ein Großteil der Leute auch in so einem Bereich Trust and Safety. Ein sehr großer Bereich im Vertrieb und dann haben wir eben auch noch User Operations, Marketing, Teams, die sich
Tech,
um die Creator
also
kümmern.
Also die Plattform wird natürlich dann jetzt in den USA gemacht?
Entwicklung gibt es hier lokal nicht.
Okay, und das gibt es in den USA oder in Asien?
Da müsste ich ehrlich gesagt passen, wo jetzt überall genau Entwicklungsstandorte sind. Ich weiß es definitiv, dass es in den USA und Kalifornien Produktentwicklungsteams gibt.
Hast denn du Berührung mit China? Also weil man das kennt ja, oder man hört ja auch mal TikTok am Ende, ne, oder ByteDance, die Mutter ist ja dann halt eine chinesische Firma. Mhm. Also wobei auch da, die gehört ja auch vielen großen amerikanischen VCs. Ne? Da sind ja auch Sequoia und Kleiner Perkins, glaube ich, und sowas.
Also Atlantic ist drin, genau.
Also viele globale Investoren. Hast du da eine Nähe zu? Also kommen so diese chinesischen Einflüsse auch bei dir an?
Ehrlich gesagt nicht. Also ehrlich gesagt habe ich die Gespräche tatsächlich mit dem globalen Leadership bei TikTok und daher kommt die Richtung.
Das sind Amerikaner.
Und das sind Amerikaner in der Regel. Und die, auch aus diesem, glaube ich, Grundverständnis heraus eben, dass wir diesen lokalen Ansatz, also erstmal ne, regionalen Ansatz und dann auch lokalen Ansatz pflegen. Und da ist, glaube ich, dann einfach das Verständnis auch größer.
Trefft ihr denn trotzdem auf Vorbehalte im Markt, weil halt jetzt Firmen sagen, Mensch, das ist, es gibt durchaus ja auch in der Presse immer wieder Fragen, was ist dieses TikTok, macht das jetzt unsere ganzen jungen Leute verrückt und werden da welche Daten vielleicht abgesaugt oder so, also hörst du sowas oder begegnet dir sowas im Markt?
Ja, natürlich, also natürlich werden diese Fragen gestellt und meine Wahrnehmung ist, dass der Maßstab, an dem TikTok gemessen wird, noch höher ist als bei anderen großen Plattformen. So, das kann man jetzt finden, wie man will. Wir sehen das halt erstmal als Ansporn, tatsächlich in allen Bereichen besser zu werden und auch solche Themen wie Transparenz, Sicherheit auf der Plattform für Nutzer und damit auch für Marken, Data Privacy, dass wir dort halt wirklich eine führende Rolle einnehmen. Ja, das fängt damit an, dass wir eine Transparenz schaffen für den TikTok-Algorithmus. Da haben wir ja schon 2020 erklärt, wie funktioniert der eigentlich. Das geht dann weiter damit, dass wir ein Transparenzzentrum aufbauen, wo wir haben jetzt gerade wieder letzten Zahlen veröffentlicht, wo wir genau sagen, wie moderieren wir denn eigentlich? Also der Report heißt im Deutschen etwas sperrig, Report zur Durchsetzung der Community-Richtlinien. Ja? Das heißt, wir haben objektive Community-Richtlinien, wo wir sagen, was ist okay auf der Plattform, was ist nicht okay auf der Plattform. Und die entsprechen halt den lokalen Gesetzen und auch Gepflogenheiten und so weiter. Und da auf Basis dessen moderieren wir einmal technologisch, dann durch menschliche Moderatoren. Wie gesagt, das ist insgesamt TikTok global gesehen das größte Team, das wir haben. Und dann nochmal gibt es die Möglichkeit für Nutzer, uns sehr leicht darauf hinzuweisen, wenn irgendwelche Inhalte nicht richtig sind. Das heißt, diese jetzt mein Anführungsstrichen externe Beobachtung führt einfach dazu, dass wir, und das ist so, seit ich angefangen habe, dass darauf ein extrem großer Fokus liegt. Und das hilft uns dann eigentlich dabei auch, indem wir das zeigen, hilft uns dann eben sehr, sehr gut dabei zu sagen, wir tun alles Richtige und wir tun das auch nach den lokalen Standards, Regeln, Spielregeln und so weiter.
Wunderst du dich denn manchmal, dass sozusagen die Vorbehalte bei euch jetzt so groß sind oder wie lässt sich das erklären aus deiner Sicht?
Also ich möchte nicht zu sehr auf, ich sag mal, die globalen Konstellationen und Krisen und Spannungen, denke ich, eingehen, aber ich kann das natürlich schon verstehen. Also und deswegen müssen wir das einfach noch besser erklären. Und
einfach so viele Menschen das Produkt nutzen oder?
Ja, also wenn es so viele nutzen, hat man natürlich eine hohe Verantwortung. So, und der muss man gerecht werden. Das heißt, wir müssen uns erstmal, und unsere Verantwortung besteht dann einfach darin, sehr transparent das Richtige zu tun für unsere Nutzer. Ja, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel.
Wie viele gibt es da aktuell?
In Europa sind es 100 Millionen, über 100 Millionen.
In Europa, das ist jetzt, also Deutschlandzahlen gibt es nicht, aber okay, 100 Millionen in Europa ist ja auch schon, wie viele Menschen leben in Europa, 400 Millionen oder sowas?
Genau, und das sind jetzt Zahlen, die schon ein Jahr alt sind, also von daher, ja.
Okay, und aber die Menschen sind dann im Wesentlichen auch irgendwie zwischen welchen Altersklassen so?
Also die größte Zielgruppe oder der größte Teil unserer Nutzer sind jetzt 18 bis 25. Das stärkste Wachstum haben wir tatsächlich 25 plus, also ich meine, Generationen gesprochen, Gen Z und Millennials.
Aha. Und wie lange bleiben die drauf?
Mehr als auf anderen großen Plattformen.
Und das erreicht man, indem man, sagen wir, einen Algorithmus hat, den andere gern hätten offensichtlich, der besonders sticky ist. Also der genau besonders gut erkennen kann, was für Videocontent, meistens ist es ja, dem jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer gerade gefällt.
Genau, also wir haben, also wenn du die App aufmachst, hast du ja die For You-Page, die basiert, wie du richtig sagst, auf einem Empfehlungsalgorithmus letztendlich. Und ich glaube, das Spannende ist, dass dahinter eben vor allen Dingen ein Content-Graph und kein Social-Graph steht. Das heißt, entscheidend ist tatsächlich, welche Inhalte gefallen dir. Und die Tatsache, dass wir über Kurzvideos sprechen, führt natürlich dazu, dass du sehr viele Interaktionen hast. Und das legen wir auch transparent dar. Es sind ja nicht nur Likes und Shares, sondern es ist ja auch entscheidend, wie lange schaust du dir ein Video an? Wie häufig schaust du dir das vielleicht an? Vielleicht schaust du es dir auch repeated an. Das sind natürlich dann unterschiedlich starke Signale. Aber dadurch lernt das System sehr schnell. Was aber wichtig ist, und das wirst du sicherlich auch feststellen, nutzt du TikTok?
Dann guck ich mal rein, ja.
Okay.
Muss ich ja aus beruflichen Gründen alleine, ja.
Genau. Aber was du dann feststellst, was du feststellen wirst, ist, dass es nie eindimensionaler Content ist. Ja. Das heißt, sehr, sehr bewusst spielen wir immer auch wieder diversen Content ein, neue Ideen. Und manchmal ist es etwas, wo du sagst, oh, das ist total spannend. Und manchmal ist es was, wo du sagst, na, ist jetzt nicht so meins. So, ja. Aber wir halten es immer sehr, sehr divers, damit man eben auch neuen Content entdeckt und damit jetzt keine Blase da entsteht.
Zu Lea Kramer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Sie ist eine der inspirierendsten Frauen der deutschen Digitalwirtschaft. Sie war schon häufiger hier im Podcast. Sie hat ihren eigenen Podcast Fast and Curious. Und weil sie am Ende selber sagt, es gibt zu wenige Lea Kramers. Es gibt auch zu wenige CEOs in DAX-Konzernen. Die Frauen sind übrigens nur eine von 40. Damit sich das ändert, weil das Lea ein Anliegen ist, hat sie neben all ihren Aufgaben die 10 More In Akademie gegründet oder ein Online-Programm aufgesetzt, explizit für Frauen, die da ihre Führungsfähigkeit, ihre Führungskräfte entwickeln sollen. Sie hilft dabei ganz aktiv. Es geht um 6 Wochen, einen 6-wöchigen Online-Kurs, der jetzt im Mai wieder startet, den ich euch Hörerinnen ans Herz lege, hier im Namen von Lea. Guckt euch das an. Man braucht lediglich 2 Jahre Berufserfahrung, unabhängig vom aktuellen Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet. Es ist sowohl möglich als Angestellte, als Selbstständige, als Gründerin in Elternzeit. Und man muss auch noch gar keine Führungsverantwortung haben aktuell. Man muss sich nur für das Thema interessieren und weiterkommen wollen. Dann ist 10 More In der richtige Ort. Schaut euch bitte im Netz natürlich vor allen Dingen an, aber auch gerne bei uns beim Festival am 7. und 8. Mai ist 10 More In mit einem eigenen Stand vor Ort. Lea persönlich natürlich auch am Stand, aber auch auf den Bühnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste ist 10 More In, ein Wort, 10 More In, ein Wort.com/OMR. Zurück zum Podcast.
Aber das ganze klassische Prinzip der Follower ist eigentlich gar nicht mehr so relevant. Ne? Ich meine, ich höre immer noch von Leuten, die Millionen von Followern haben auf TikTok, aber denken wir, na gut, das ist nicht mehr dieselbe harte Währung, wie das vielleicht bei Instagram der Fall war, wo man sagt, okay, da hatte man ja dann wirklich die Follower und konnte die zumindest mal eine Zeit lang auch konkret erreichen. Mhm. Das ist ja bei euch nur ein relativ geringer Einflussfaktor auf den Algorithmus eigentlich, oder?
Ja, das ist richtig. Also jedes einzelne Piece of Content, wie sagt man es auf Deutsch, besser. Also sozusagen, ne, jeder einzelne Inhalt ist letztendlich entscheidender als die Followerzahl. Natürlich ist es so, dass du auch Leuten, dass du auch schauen kannst, was machen die Creator, denen ich schon folge. Die Möglichkeit hast du ja. Das nutzen auch einige. Insofern führt das natürlich schon auch dazu, dass du da eine gewisse Grundsumme hast, aber nehmen wir jetzt mal ein einfaches Beispiel, du hast 1 Million Follower, dann kann es sein, dass du ein Video hast, das 10 Millionen Views bekommt, es kann sein, dass du ein Video hast, das hat nur 10.000 Views, weil es nicht gut ankommt, weil es die Leute nicht sehen möchten.
Also man wird ja von heute auf morgen dadurch Star, ne? Man macht ein Video, das total abgeht und dann ist man auf einmal riesengroß.
Das kann sehr schnell gehen, ja. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance für Marken und ich glaube, diese Mechanik erklärt auch, wie diese Trends funktionieren. Ja, das heißt, es fängt ja häufig, also das, was du siehst sozusagen, sehen natürlich zum Stück weit auch andere. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Thema, It's Corn, das ist ein witziger Trend gerade, ne? Der jetzt schon sehr, sehr groß geworden ist. Ein kleiner Junge, der interviewt wird und sagt dann, wird dann gefragt sozusagen, why do you like corn? Und sagt er, ja, it's corn, ne? Und es ist total niedlich und was du nie voraussehen würdest, dass das so ein Megatrend wird. Aber Leute interpretieren das und durch diese Interpretation und dass Leute, die einen ähnlichen Geschmack haben, das dann sehen, entstehen im Prinzip so Micro-Communities, Nischen und manchmal geht es halt in den Mainstream. Ja. Und das funktioniert halt nur, weil halt das primär ein Content-Graph ist, wo der Leute halt über die Inhalte verbindet und weniger über den sie folgen. Mhm. Das führt dann halt häufig eben auch dazu, gutes andere Beispiel ist halt BookTok zum Beispiel. Das ist ein Megatrend, hat global über 74 Milliarden Views, der Hashtag BookTok. Und da stellen TikTok-Creator, Nutzer, Bücher vor, die sie gelesen haben. würde man jetzt vielleicht auch initial nicht denken, ist aber eine mega Community geworden. Hat total klein angefangen und ist dann aber so in den Mainstream geschwappt. In den USA ist das mittlerweile ein fester Wirtschaftsfaktor für die Verlage und sorgt dafür, dass halt wirklich Bücher ausverkauft werden.
Also so das Modus Mio, also die Rap-Playlist bei Spotify, ist das dann irgendwie jetzt so die Literaturliste bei TikTok, okay?
Genau.
Okay. Eine andere Frage, die immer kommt, was ist eigentlich mit diesen Daten? So, ne? Also, wüsstest du das jetzt aktuell überhaupt, also wo jetzt meine Daten zum Beispiel dann nur auch da jetzt angemeldet, bei TikTok, wo die sind, also oder wo die gespeichert werden und sowas? Ich meine, ich bin da jetzt auch nicht so, sagen wir mal, sorgfältig vielleicht, ich wüsste es nicht.
Also die Daten werden momentan gespeichert in den USA und in Singapur. Wir sind gerade dabei, ein Datenzentrum aufzubauen in Dublin. Das wird 2023 fertiggestellt, das ist momentan im Bau. Und dann werden natürlich europäische Nutzerdaten auch vor allem exklusiv in Dublin gespeichert.
Aber es ist ja auch ein Vorwurf, der häufig kommt, ne? Also damit müsst ihr euch, also was sind das so die zentralen Vorwürfe? Also die Daten, dann die auch Auswirkungen auf junge Menschen. Danach kann man ja vielleicht auch sagen, man liest es dann immer, dass jemand bei einer TikTok-Challenge verstorben ist oder sowas. Ist das was dich auch betrifft? Oder wo du sagst, passiert uns aktuell tatsächlich, dass es sowas gibt, so Todesfälle oder sowas?
Da wüsste ich jetzt aktuell keine konkrete Challenge, bei der das sozusagen passiert ist. Es gab halt immer mal wieder, es gibt natürlich Challenges, beziehungsweise es gibt grundsätzlich natürlich das Phänomen, dass Jugendliche leichtsinnig sind. Da machen wir auch extrem viele Aufklärungskampagnen, also das ist uns natürlich wahnsinnig wichtig. Wir haben zum Beispiel so ein ganz einfaches Framework gemacht, wo wir mit Creatoren zusammenarbeiten, die das dann eben auch Jugendlichen eben vermitteln, sozusagen, wenn du etwas siehst, denk erstmal nach, ne? Halte inne, denk mal nach, ist das wirklich was, könnte das was Gefährliches sein, mach es im Zweifelsfall nicht, um sowas halt präventiv zu verhindern. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir das ganze Thema Jugendschutz extrem ernst nehmen. Ja, also wir haben, die App ist ja erst ab 13 Jahren erlaubt und wir stellen das nicht nur sicher durch eine selber eigene Altersangabe, sondern wir löschen auch Konten, wo wir sagen, wir sind der Ansicht, dass das vielleicht Nutzer unter 13 sind. Das waren jetzt im letzten Quartal alleine 20 Millionen Konten. Und das ist das eine. Dann arbeiten wir mit Aufklärungskampagnen und dann haben wir in das Produkt eben auch sehr, sehr viele Sicherungsmaßnahmen eingebaut, dass wir sagen, wenn du unter 16 bist, dann ist dein Konto automatisch auf privat. Das heißt, was immer du dort machst, ist nicht allgemein zugänglich. Man kann auch keine Direktnachrichten versenden oder empfangen. Erst ab 16 kann man dann auch überhaupt diese Änderungen sozusagen verändern und erst ab 18 kann man zum Beispiel solche Sachen machen wie Gift-Matching und so weiter, Gifting und so weiter. Das heißt, man kauft Geschenke sozusagen für Creator. Also wir sind da schon sehr, 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 sehr konservativ, auch viel konservativer gehen da viel weiter als andere Plattformen, gerade weil wir uns natürlich der besonderen Verantwortung gerade auch für junge Nutzer sehr, sehr bewusst sind.
Wundert sich das denn, dass trotzdem manchmal Politiker da so ein bisschen kritisch sind?
Ich glaube, das ist die Rolle auch der Politik, da kritisch nachzufragen. Und wenn man eine große Plattform hat, man erreicht viele Nutzer und es ist ein nutzergenerierter Content, dann ist das natürlich erstmal etwas, was schwer von außen auch schwer zu umfassen ist. Und da nachzufragen, bei der Plattform, macht ihr denn da auch wirklich alles, um eure Nutzer zu schützen, aufzuklären, Inhalte zu moderieren, die möglicherweise gefährdend sind. Ich finde, das ist legitim. Und was wir dann eben machen müssen, ist einen guten Job und vielleicht auch einen besseren Job zu kommunizieren, was wir da alles machen. Und wenn wir das tun, dann sehen wir eben auch, dass wir diese Bedenken sehr gut adressieren können.
Ich habe gerade nochmal in meinen Unterlagen geguckt hier, es gibt doch irgendwie eine Zahl zu den Werbeumsätzen, zumindest Spekulationen. Financial Times spekuliert, dass ihr in Europa im letzten Jahr 1 Milliarde an Werbeumsatz gemacht habt. Also das ist nur mal zu einer, ich hatte ja vorher schon eine viel größere Zahl in den Raum gestellt, aber es war ja auch dann global und so. Okay, verstanden. Was hat dich denn über jetzt die letzten Jahre, seit du das anguckst, mit am meisten beeindruckt bei der Plattform. Also ich meine, ich habe es ja selber hier erlebt mit meiner kleinen OMR-Cuts-Challenge, wo wir Leute Geld gegeben haben, wenn sie aus unseren Podcast-Videos da geile TikToks machen. Und da sind Wahnsinnszahlen entstanden, wo dann halt Leute die Gespräche mit Lanz und Monte und Knossi und so gekürzt haben und hochgeladen haben. Das war gigantisch. Das war der größte Podcast-Hack, den ich je gesehen habe. Und ich habe alles schon bei Podcasts versucht, also dank TikTok am Ende. Was hat dich am meisten beeindruckt?
Ja, ist eine gute Frage, das jetzt auf eine Sache zu reduzieren. Es ist sicherlich, also es sind sicherlich die großen Trends, die wir gesehen haben, aber wenn wir jetzt mal vielleicht rüberschwenken, auch auf Werbetreibende und Erfolge, die gesehen haben, bin ich eigentlich. Mich freut es immer am meisten, wenn wir wirklich Unternehmen auch helfen, die dann mit TikTok groß zu werden. Und wirklich mit TikTok Expresssteuer zum Beispiel.
Expresssteuer, okay.
Die haben, für die sind wir der Hauptmarketingkanal. Ich glaube, da hattet ihr auch sogar schon mal drüber geschrieben. Mittlerweile 35 Millionen Umsatz. Das heißt, da schaffen wir auch wirklich Arbeitsplätze.
Da geht es darum, dass Leute Expresssteuer macht dann für andere Leute, die.
Genau, also Expresssteuer.
Steuererklärung, dann kriegen die Leute meistens Geld zurück.
Ja. Genau, also Expresssteuer ist im Prinzip, die Gründer haben festgestellt, dass es eben sehr, sehr viele Menschen gibt, die mehr Steuern zahlen, als sie sollten, weil sie eben die freiwillige Steuererklärung nicht einreichen. Und dass das A ein großer Markt ist, aber B natürlich sie damit auch den Menschen etwas Gutes tun. Und die machen es den Menschen eben sehr, sehr einfach. Das heißt, was die dann eben auch auf TikTok machen, ist auch relativ einfach. Die erklären einfach ihr Produkt, oft mit einem Greenscreen, teilweise mit Creatoren, teilweise sind sogar die Gründer selbst, die ihr Produkt sehr anschaulich erklären. Und das funktioniert so gut, dass dann eben Menschen will ich denen, dass sie tausende Kunden gewonnen haben.
Warum machen sie nicht noch mehr? Ich meine, das ist jetzt ja ein Startup oder mittlerweile, ich glaube, die haben auch eine größere Finanzierungsrunde jetzt gemacht, also schon eine gut laufende Firma. Gibt es auch mehrere in dem Segment, sozusagen, die am Ende die Steuererklärung übernehmen gegen irgendwie Zahlung oder Provision oder so. Aber ich meine, es gäbe ja noch ganz andere Firmen und andere Produkte, die jetzt da voll einsteigen könnten. Warum machen die das noch nicht?
Ja, es machen ja mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen.
Also mal ein paar große Beispiele von Firmen, die man vielleicht noch.
Ja, also auf. Auch auf europäischer Ebene, Zalando ist ja mittlerweile schon sehr, sehr aktiv auf TikTok. About You, Tarek Müller ist ja häufiger auch Gast hier, ist sehr, sehr aktiv, auch international auf TikTok. Die haben jetzt gerade auch ein großes Event mit Creatoren gemacht bei der Milan Fashion Week. Hugo Boss ist international aktiv.
Die machen auch eine Partnerschaft, bei der hatte mir der CEO von Hugo Boss mal erzählt, mit diesem Khaby Lame, das ist ja so einer der großen TikToker.
Genau. Genau, also jetzt gerade hatten sie Milan Fashion Week, da war ich tatsächlich auch, hatten sie, die hatten Naomi Campbell eröffnet und dann war Khaby Lame und Bella Porch als zwei große TikTok-Creator. Die haben das Ganze live auf TikTok gestreamt, die haben das auch werblich unterstützt, Aktivierung und allein die haben 100.000 Follower damit gewonnen und alleine die Videos von, also die TikToks von Khaby Lame hatte, glaube ich, 55 Millionen, Bella Porch von dem Event hatte 38 Millionen Reichweite, also die haben damit schon eine ganze Menge Reichweite erreicht. Und das sind, also da kann ich jetzt sozusagen von also großen Unternehmen, wirklich eine Deutsche Telekom ist ein anderes Beispiel. Ne? Also,
die machen es auch gut?
Die machen es gut, die machen es mit einem eigenen Social Media Team. Also es gibt ja immer die Möglichkeit, du machst den Content und die Kreation selbst, beziehungsweise dann eben häufig eben mit Agenturen, Spezialistenagenturen, Kreativagenturen. Oder du arbeitest mit Creatoren.
Agenturen machen das dann gut. Also sag mal, es gibt ja in Deutschland eine ganze Reihe von Agenturen, die sich immer, wenn immer eine neue Plattform entsteht.
Ja.
Bei Amazon war das auch so oder bei früher schon bei SEO und Google.
Ja.
Sag mal so zwei, drei Namen von Agenturen, die du zumindest mal häufiger wahrnimmst, dass die scheinbar einen TikTok-Fokus haben.
Das würde ich wahnsinnig gerne, aber dann sind alle, die ich nicht nenne, wahnsinnig böse auf mich. Ja. Also von daher, ich denke im Markt auch die Guten, die wissen auch schon, glaube ich, sich ganz gut zu vermarkten. Also
Interwelt, glaube ich, habe ich schon mal gehört aus Berlin, die machen ja auch selber viel selber mittlerweile, sind auch selber da aktiv. Also es scheint ja, dass bei denen das da ganz gut aufgehoben ist.
Das ist sicherlich eine von den Spezialagenturen, die jetzt da auch die da sehr fit sind. Wir helfen aber tatsächlich auch den Kreativagenturen, also den klassischen Kreativagenturen, richtig, den TikTok näher zu bringen. Dafür haben wir ein eigenes Team, Genau, sozusagen die Social- und Creator-Agenturen. Es gibt aber eben auch die klassischen Kreativagenturen. Und zunehmend ist mit TikTok ja auch in der Gesamtkampagne mit geplant. Und damit ist es ja auch wichtig, dass es in die gesamte Kommunikationsstrategie und Kreativstrategie mit reinpasst. Und insofern arbeiten wir da tatsächlich einfach erstmal mit allen Agenturen.
Macht denn das Sinn für Brands, das überhaupt an Agenturen auszulagern? Muss man das nicht? Also der Paul Ripke hat mir schon mal vor, glaube ich, Jahren hier auch im Podcast erzählt, dass er sagt, irgendwie erfolgreich Social Media, vor allem damals auch Instagram, muss man irgendwie selber machen. Das jetzt sozusagen einer Agentur zu geben. Und gerade jetzt bei TikTok, wo es so schnell und so, sagen wir mal, irgendwo ja, authentisch sein muss oder ungewöhnlich auch sein muss, teilweise krass sein muss, kann das eine Agentur häufig überhaupt leisten?
Das kann eine Agentur grundsätzlich schon leisten. Also die Frage ist halt grundsätzlich, und ich glaube, das ist sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen, welche Rolle spielt jetzt Social Media in meiner Wertschöpfungskette? Bin ich in der Lage und möchte ich mir dauerhaft dort ein Team aufbauen? Oder habe ich eine komplexere Kampagnenplanung, die ich nicht intern komplett abbilden kann? Ich glaube, es macht immer Sinn, auch intern Personen aufzubauen und Know-how aufzubauen für eine Plattform wie TikTok. Das glaube ich schon. Aber je nach Komplexität ist da die Zusammenarbeit mit Agenturen absolut sinnvoll und nachvollziehbar. Also ich glaube, das hängt an der Komplexität der Kunden, an den Marketingzielen in wie vielen Märkten ist man aktiv und so weiter und wie zentral ist das vielleicht auch für die eigene Wertschöpfung.
Was ist denn aktuell, sagen wir, wenn man da jetzt Geld ausgeben möchte? Das ist ja, was macht man dann? Also ich verstehe schon, wenn man da organisch rangeht, dann versucht man da selber Videos zu launchen und irgendwie abheben. Wenn man aber jetzt Werbung schaltet, was macht man dann? Welche Produkte gibt es da? Also sind das dann auch, sagen wir mal, Videoclips oder was kriegt man dann?
Ja, genau. Also ich würde sagen, das primäre Produkt sind Infeed-Videos. Das heißt, die würdest du innerhalb deines ist eines der Videos, das du siehst, wenn du durch die App swipest. Dann haben wir Premium-Produkte dazu, beispielsweise TopView, das ist das, was du siehst. Für manchen Tagen, wenn du die App öffnest, hast du direkt eine Werbung. Das sind dann so Premium-Formate. Die Infeed-Anzeigen als Hauptprodukt, da gibt es dann auch nochmal eine Abstufung. Du hast ein Topfeed-Produkt, das ist immer Nummer 4 sozusagen in der Reihenfolge. Und die Infeed-Anzeigen sind dann eben getargetet, ne? nach den üblichen Kriterien.
Und Auktionsverfahren? Man geht da ran vom Ad-Buying her, wie bei Google und bei Facebook und so auch.
Ja, genau. Und worin sich das dann wieder unterscheidet, und das ist, glaube ich, spannend und wichtig, ist, je nach Zielsetzung hast du dann verschiedene Einbindungen. Ne? Also du kannst sagen, nehmen wir mal an, WeShare möchte jetzt eine App promoten, haben sie tatsächlich auch gemacht. Dann haben die jetzt zum Beispiel mit ihrer Agentur Customlytics, haben die gute Creatives gebaut für TikTok, wo sie erklärt haben, was WeShare ist. Und die haben dann zum Beispiel einen Install-Button, ja, wo du dann sozusagen direkt in den App Store, Google Play Store oder Apple Store rein verlinkt wirst und dann dir die App runterladen kannst. Ne? Die haben zum Beispiel einen 50% Uplift bekommen. Das kann ein Ziel sein. Ein anderes Ziel kann sein, Dermalogica zum Beispiel, die wollten Produkte verkaufen, die machen Beauty-Produkte zum Beispiel, was ich auch gut gebrauchen kann. Gegen die Augenringe. Als Beispiel, die haben dann mit Creatern gearbeitet und mit Collection-Ads. Das Ad-Format ist grundsätzlich das gleiche, ja, du kannst es targeten, aber du kannst dann zum Beispiel Produkte einbinden, wo du so durchscrollen kannst, draufklicken kannst und die du dann auch wo du dann in den Shop kommst und wo du dann natürlich eine sehr leichte Conversion hast. Das ist dann eher Web-Conversion optimiert. Wenn du jetzt natürlich eher was Upper Funnel machst, wie zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel vielleicht, Aldi Süd, ja, die haben mit großen Creatern zusammengearbeitet. Also Dermalogic hat zum Beispiel mit Nano-Creatern zusammengearbeitet. Die haben 10.000, 20.000 Follower. Also relativ spitz. Die waren vor allen Dingen, haben die gut zu der Marke gepasst. Aber Aldi Süd zum Beispiel ist eher auf Awareness gegangen und hat dann gleiches Ad-Format im Prinzip, aber hat dann mit großen Creatern zusammengearbeitet. Elevator Boys.
Habt ihr da was davon, wenn die das machen? Also das heißt, die nehmen diese Creator und dann nutzt, wie bekommt ihr da was davon ab von dem Geld?
Wir verdienen durch die Werbung.
Also das heißt, diese Creator produzieren am Ende ein Werbevideo für die? Was genau bei euch eingebucht wird.
Genau das, ja. Genau. Und wir raten aktiv dazu, häufig oder raten eigentlich immer dazu, auch die Zusammenarbeit mit Creatoren zu prüfen, die halt gut zu der Marke passen. Einfach weil die die Übersetzungsarbeit sehr, sehr gut leisten, was TikTok angeht. Aha. Und für uns ist es ja wichtig am Ende, dass die Werbung funktioniert. Ja? Wenn dann ein Teil des Gesamtbudgets in Creator investiert wird, aber die Werbung funktioniert am Ende, ist uns das sehr, sehr lieb.
Okay, das heißt, für euch ist oder für den Erfolg ist auch schon wirklich, das ist ja anders als bei Instagram. Ich glaube nicht, dass Instagram oder jetzt Google mit YouTube also irgendwie aktiv hingeht und sagt, Mensch, lieber Kunde, wir würden gerne, dass du mit uns arbeitest, aber halt auch mit irgendwie einem Creator von der Plattform, sondern ihr nutzt, schlagt auch aktiv Creator vor und so. Wer sind da so, Elevator Boys hört man jetzt immer wieder, sieht man auch immer wieder. Hm. Wer sind da noch irgendwie gerade besonders gefragte Creator, die ihr häufig empfehlt?
Also Younes ist sicherlich ein sehr gefragter Creator. Mhm. Aber ich glaube, und das ist ja der große Unterschied, auch bei TikTok. Die Reichweite der Creator ist aus meiner Sicht nicht das primäre Kriterium. Sondern worauf du eigentlich achten musst als Marke, ist, dass du dir einen Creator aussuchst, der in dem, was er normalerweise tut, schon sehr, sehr gut zu der Marke passt. Ja? Nehmen wir ein anderes Beispiel, More Nutrition. Ja? Die haben mit einer fällt mir der Name gerade nicht ein, aber einer relativ nischigen Creatorin, also ich glaube 10.000, 20.000 Follower, haben die zusammengearbeitet, um ihre Nahrungsergänzungsmittel zu promoten. So, die hat aber in ihren normalen Creators hat die eben schon hat die was für die Fitness-Community gemacht. Immer was mit Essen zu tun. Ja, das heißt, es wirkt total natürlich und total authentisch, wenn die jetzt das Produkt featuret. Es wirkt halt eben nicht aufgesetzt. So, das heißt, die müssen eigentlich in ihr Briefing auch gar nicht viel Don'ts reinschreiben. Die müssen halt grob, ne, vielleicht ein bisschen eine Richtung geben, aber die können da sehr, sehr viel Freiheit lassen.
More Nutrition ist auch ein Beispiel für eine Firma, die in den letzten Jahren extrem krass gewachsen ist. Ne?
Genau, und unter anderem auch mit TikTok.
Ist es generell so, dass jetzt Nahrungsergänzungsmittel vielleicht von TikTok besonders gut profitieren oder Mode? Am Ende frage ich mich immer, ne, es gibt eine neue Plattform, wer profitiert davon? Also, ja. Oder was kann man da jetzt an neuen Firmen bauen oder draufsetzen? Bei Google gab es ja die ganzen SEO-Businesses, Preisvergleiche, die es ohne Google nicht gegeben hätte. Oder auch Händler, sicherlich neue Art, irgendwie eine Zalando, ganz stark ja auch mit Google groß geworden oder mit SEO groß geworden, wo damals in der frühen Phase als es günstiger war. Bei Instagram gab es genauso viele Brands. Bei Amazon gibt es jetzt wieder einzelne Brands. Was für Brands entstehen bei euch?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe ein bisschen, haben wir es ja auch schon besprochen.
Also Nahrungsergänzungsmittel haben wir More Nutrition, dann haben wir
Steuererklärung. Genau, Dermalogica, also Beauty-Produkte. Alles, was man, ich glaube, auch gut erklären kann, was natürlich gut zu der Zielgruppe passt, was vielleicht teilweise auch so ein kleines bisschen erklärungsbedürftig ist, was visuell ist. Aber wir sehen eigentlich mittlerweile, dass wir für alle Industrien, dass es in allen Industrien funktioniert.
Auch Automobil und sowas?
Ja, also BMW hat ja schon sehr viel bei uns gemacht. Porsche hat über 1 Million Follower auf TikTok. Das heißt, wir sehen ja auch, dass die Mercedes ist sehr, sehr aktiv. Das heißt,
Bitte? Audi nicht.
Ich glaube, Audi muss gibt's das doch noch.
Gar nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Genau. Wir sehen eben, dass wirklich eine Automobilmarke, selbst Lamborghini, ist aktiv auf TikTok. Ja? Das heißt, also es gibt wirklich, ich sehe eigentlich momentan keine Branche mehr, für die TikTok nicht relevant ist. Selbst wenn wir jetzt den B2B-Bereich nehmen, auch für die Employer Branding ist ein Riesenthema auf TikTok. Und deswegen würde ich das gar nicht so sehr einschränken. Was richtig ist, ist sicherlich, dass der Bereich, der am schnellsten oder als erstes TikTok adaptiert hat, ist sicherlich der Konsumgüterbereich. Das haben wir schon gesehen. Da haben wir auch eine Metastudie gemacht, dass der ROAS da, wir haben es ja auch Länder...
ROAS heißt Return on Ad Spend,
Entschuldigung, ja, Fachlingua. Return on Ad Spend 5,5 Mal so hoch ist wie der Mediendurchschnitt in Deutschland. Also das heißt extrem effizient, auch was den Abverkauf angeht. Das ist sicherlich, sind sicherlich die Produkte, die dann am einfachsten fallen. Aber mittlerweile haben wir wirklich auch Rezepte und Strategien gefunden, die für alle Verticals funktionieren. Und deswegen haben wir auch spezifische Teams. Also wir haben einzelne Teams pro Vertical, die dann halt auch diese speziell aufzeigen, welche Trends sind relevant. Wie kann eine Ansprache erfolgen und auch eine kreative Umsetzung. Und die Lösung sieht halt ein kleines bisschen anders aus, jetzt für Automotive, als es jetzt für einen L'Oreal aussieht zum Beispiel.
Welche Rolle spielt Musik? Ich meine, es ist ja am Ende auch sehr, sehr stark Musik und Sound getrieben. Es gibt da ein bisschen Ärger. Jetzt, ich habe irgendwie gesehen, Gymshark war auch schon mal der Gründer hier zu Gast im Podcast. Auch eine Marke, die euch aktiv nutzt. Gibt es sogar irgendwie Stress mit einigen Musiklabels und so?
Also grundsätzlich spielt erstmal Musik eine Riesenrolle. Ja, das heißt, auch die Musikverlage nutzen uns natürlich, um ganz gezielt auch neue Künstler zu promoten und auch zu schauen, ne, wie kann ich jetzt sozusagen vor einem Release zum Beispiel schon mal eine Nachfrage steigern für jeweilige Tracks. Und da haben wir ja ganz viel gesehen von Zufallstreffern, dass Dreams wieder in den Charts ist, bis jetzt Nina Chuba, die sehr populär ist auf TikTok. Aber, das ist das Thema Musik. Also spielt eine Riesenrolle. Es ist ja immer Sound on und auch bei der Werbung und bei der Kreation spielt Musik natürlich und Sound grundsätzlich eine Riesenrolle. So, es ist ja immer Sound on. Was die Rechte angeht, tut mir leid, sehr leid, das zu hören. Was wir allerdings auf der TikTok-Seite machen, ist natürlich sicherzustellen, dass wir da von unserer Seite die richtigen Ratschläge geben. Aber das ist ja, wenn du Werbung machst, ich kann ja mal kurz erklären,
Wir müssen ja darüber sprechen, wir unterscheiden zwischen Musik, die selber sozusagen sich selbst promotet, also eine Künstler oder
richtig,
Labels,
genau.
Und dann natürlich Musik, die eingesetzt wird bei anderen Produkten, das ist das, was ich gerade meinte.
Das ist genau der Unterschied. Das heißt, wenn du jetzt als privater Nutzer ohne kommerzielles Interesse auf TikTok gehst, dann gibt es ja dort eine sehr große Library an Musik, an Sounds, die du nutzen kannst. So, das ist alles rechtlich abgeklärt, das passt. Und dann haben wir nochmal eine kommerzielle Library. Das heißt, wenn du als Unternehmen hingehst und sagst, wir möchten jetzt einen Unternehmensaccount, also einen Business-Account eröffnen, dann du erstellst mit diesem Business-Account ein TikTok, dann hast du nur Zugriff auf die kommerzielle Library. Das sind 2000 Songs oder so. Ja, und für die haben wir die Rechte geklärt, das ist alles sauber. So. Wenn du Werbung schaltest, gibt es extra nochmal eine Abfrage. Ich habe die Rechte für die Musik, die ich hier verwende. Mhm. Ja? Wir weisen natürlich auch explizit darauf hin, dass wie in jeder Werbung, in jeder werblichen Nutzung, wenn du als Unternehmen, ob das jetzt bei uns ist oder im Fernsehen oder auf anderen Plattformen, wenn du Musik nutzt, musst du da als Werbetreibender natürlich sicherstellen, dass du diese Rechte hast. Mhm. Wir können das in unsere Produktlogik so einbauen, dass wir da darauf hinweisen und sozusagen Fail-Safe haben. Wir weisen auch explizit in unseren Beratungsgesprächen darauf hin. Aber letztendlich ist dann die Entscheidung, ob das umgesetzt wird, dann bei der Marke.
Aber zahlt ihr nicht auch sozusagen Royalties an die jeweiligen Musikverlage und sowas von der Musik, die bei euch eingesetzt wird?
Ja, für die private Nutzung, nicht für die kommerzielle Nutzung.
Okay, verstanden.
Beziehungsweise für die kommerzielle Nutzung, für diese kommerzielle Library, die wir dann eben auch kostenlos anbieten. Aber die ist halt wesentlich kleiner als die jetzt allen Nutzern zur Verfügung steht.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast. Okay, aber ich meine, das ist ja schon auch echt irgendwie mittlerweile für die Musikbranche ein riesen Erlösstrom. Also sowohl bei euch als auch bei Instagram und so sozusagen Musik, die auf den Plattformen genutzt wird, muss ja bezahlt werden. Mhm. Und da fließen auf einmal Gelder zurück, die hätte man, glaube ich, früher nie so im Blick gehabt. Wenn du jetzt alles siehst, was da an Dynamik herrscht, denkst du denn nicht manchmal, ich müsste eigentlich jetzt auch selber eine Agentur dafür gründen oder selber eine Brand aufsetzen dafür, weil du stehst daneben, beobachtest alles, versuchst das irgendwie auch Leuten dann zu erklären. Ist man da nicht auf der falschen Seite?
Also, mir macht es einfach momentan zu viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit dem Team, das ich da habe. aber ich sag mal, wenn mich jemand fragt, wenn mich jemand fragt, der jetzt selber was gründen möchte, in welchem Bereich, dann würde ich sicherlich sagen, da gibt es eine, in dem ganzen Ökosystem rund um TikTok herum, ob das jetzt ein eigenes Unternehmen ist, das Direct-to-Consumer etwas macht, oder ob das vielleicht eine Agentur ist, die dabei hilft, Creatives umzusetzen. Ich glaube, das ist ein sehr spannender Bereich.
Und da ist auch noch viel grüne Wiese, meinst du?
Definitiv. Also wir sehen ja, wenn wir uns jetzt, ich sag mal, die Nutzung anschauen und vor allen Dingen auch das Feedback der Kunden, waren wir sicherlich im ersten Jahr eher darin, TikTok zu erklären. Das zweite Jahr war davon geprägt, sicher, dass wir den Unternehmen die Sicherheit geben, TikTok ist eine sichere Plattform. Das haben wir mittlerweile geschafft, ja, weil wir Nutzersicherheit sicherstellen, weil wir mit Drittanbietern zusammenarbeiten, wie IIS, Cephal, eigene Brand-Safety-Filter anbieten. Und jetzt geht es eigentlich bei allen Kunden nur darum, okay, wie mache ich das denn erfolgreich auf TikTok? Wie bin ich erfolgreich auf TikTok? Wie setze ich das kreativ richtig um? Und insofern gibt es da, glaube ich, eine ganze Menge Bedarf.
Wo glaubst du, holen die Kunden die Budgets her? Sind das, wo werden die abgezogen, die bei euch ausgegeben werden? Also sind das dann Budgets, die vom Fernsehen kommen oder von Instagram kommen oder von Facebook oder aus Google, oder wo kommen die her?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hängt sehr von Kunde und Agentur ab. Das überlassen wir denen auch. Also wir konzentrieren uns darauf, wo wir halt stark sind.
Aber ich denke nicht nur so vom Gefühl her, weil du ja
also mit Kunden sprichst. Ich denke, es findet weiterhin einen Shift oder es findet sicherlich weiterhin eine Bewegung von offline zu online statt. Ich denke, das kann von grundsätzlich allen Budgettöpfen kommen. Also wir sehen auch, dass es von den unterschiedlichsten Budgettöpfen kommt. Und wie gesagt, manchmal ist es aber eben auch de facto inkrementell, gerade wenn wir über das Thema Performance Advertising, Lower Funnel sprechen. Na, dann ist es eben nicht notwendigerweise aus einem fixen Budgettopf, sondern dann wächst eben ein Unternehmen wie Expresssteuer einfach und reinvestiert einen Teil sozusagen in neue Nutzer und das dann eben mit uns. So ist ja auch eine andere Plattform auch groß geworden, und das kann dann durchaus auch einfach inkrementell sein.
Von all den Plattformen, die so ein bisschen versuchen, so ähnlich zu sein wie ihr jetzt. Also man erlebt es ja durchaus, dass die Diskussion bei Instagram ist, bei YouTube gibt es dieses Shots, also deinem alten Arbeitgeber am Ende. Wer macht es am besten?
Also ich finde die Vergleiche immer ein kleines bisschen schwierig, aber ich würd die gleiche Frage stellen. Ich fände, und das ist jetzt nicht nur, seit ich seit bei TikTok bin, aber ich finde, es ist grundsätzlich immer eine ganz gute Strategie, sich darauf zu konzentrieren, worin man selbst stark ist. Und das sozusagen als Ansporn zu nehmen, weiterhin Innovationstreiber zu sein. Wenn wir uns das Thema mobile Kurzvideos anschauen, sind wir die größte Plattform. Wir sind sicherlich die Plattform, die das Thema groß gemacht hat. Was unser Anspruch ist, dass wir da Innovationstreiber sein wollen und das immer weiterentwickeln. Ob das jetzt in die Richtung Live ist zum Beispiel, was ein Riesenthema auf TikTok ist, oder eben wieder B2B gesprochen, Richtung Commerce-Solutions, wo wir einen großen Fokus drauf legen. Aber das ist unser Fokus.
Live heißt in dem Zusammenhang, das wirklich live, also beschreib mal was meinst du mit live?
Live heißt es, zunehmend Creator eben live, auch Live-Streaming machen von verschiedenen sei es Events oder von Events, Kursen und Events, Kursen, Erklärvideos etc. Und manchmal sind es auch DJs, die Live-Sets spielen. Und was sehr spannend, wir haben Live-Konzerte mittlerweile, zusammen mit der Deutschen Telekom haben wir große Konzerte auf TikTok gebracht, zum Beispiel Billie Eilish. Ja, das sind große Live-Formate. Und wir sehen eben auch, dass Marken das zunehmend, also Deutsche Telekom jetzt als Sponsor, aber wir sehen auch, dass Marken das selbst nutzen. Ne? Hugo Boss hatte ich ja vorhin gesagt, die haben ihr Fashion Week Event aus Mailand live gestreamt auf TikTok.
Wie viele Leute gucken sich das an?
Das waren, glaube ich, in Summe, ich weiß gar nicht, ob die Auswertung haben, über 100.000. Also es war schon sehr signifikant.
Okay. Glaubst du, dass es so ist, dass jede Generation so ihr eigenes soziales Netzwerk hat. Also hatten wir auch schon im Podcast hier ab und zu mal diskutiert, glaube von Pip eine These, so jede Generation hat ihren Shop About You und für die etwas älteren Zalando und dann ihre Bank, die N26 oder so. Und dann wächst man da raus und dann kommt was Neues oder für die Jüngeren kommt was Neues. Ist das so, dass TikTok für jetzt diese Generation jetzt, weiß ich nicht, zwischen 17, 18 heute bis 28 und dann ist das so und dann wird es auch nicht mehr älter und es kommt wieder was Neues nach?
Ich glaube, das ist sehr schwierig, da eine Prognose zu machen. Also ich bin nicht sehr religiös, deswegen weiß ich nicht, woran ich da glaube, aber ich würde es mal so sagen, was wir auf TikTok sehen, ist, dass es tatsächlich sehr generationenübergreifend jetzt schon ist und auch funktioniert. Ja, das heißt, das sehen wir auch in Märkten, in denen die Zielgruppen noch älter sind. Wir haben ja schon gesagt, ne, wir sind jetzt auch in dem Bereich 25 plus, teilweise 35 plus, wo wir stark wachsen. Wir sind weiter sehr stark in der jungen Zielgruppe. Wir sehen, dass wir teilweise auch sogar Content Creation haben von über mehrere Generationen hinweg. Ich denke, was TikTok unterscheidet, ist, es ist ja primär eine Entertainment-Plattform. Es ist primär eine Unterhaltungsplattform. Und wir haben ja eingangs darüber gesprochen, wie TikTok eigentlich funktioniert. Das heißt, du hast ja deine individuelle For You-Page, deinen individuellen Stream. Und der sieht ja, wenn du jetzt 18 bist, ganz anders aus, als wenn du 35 bist, in der Regel. Vielleicht gibt es auch manche, die gleichen Interessen haben, aber der sieht für jede Person unterschiedlich aus. Und man begegnet sich, wenn man da unterschiedliche Interessen hat, auch nicht notwendigerweise. Anders als jetzt bei einem sozialen Netzwerk. Und ich glaube, deswegen kann auch eine Plattform wie TikTok sehr, sehr gut generationenübergreifend auch für die nächste Generation funktionieren.
Hm. Ist dir schon mal Be Real begegnet irgendwo? Also diese neue...
Ich habe davon gehört.
Aber kein Thema für euch?
Ich habe mich damit nicht näher beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Noch nicht.
Was müsste ich eigentlich machen bei TikTok? Also ich bin jetzt ja, oder OMR, wir sind da schon ein bisschen präsent, haben auch einen Kollegen, der das bei uns irgendwie stark spielt, so, weil auch wir natürlich an der Zielgruppe interessiert sind. Aber jetzt mal so konkret, ich mache bei LinkedIn ein bisschen was, ich mache bei Instagram ein bisschen was, bei Twitter auch ein bisschen. Bei TikTok mache ich noch nichts, jetzt höre ich, da sind ja schon auch Gary Vaynerchuk ist schon ganz lange dabei und ich glaube, aus Deutschland auch Frank Thiel und so macht da viele Sachen. Wer macht das gut? Was würdest du mir empfehlen? Oder auch anderen Leuten, die jetzt hier zuhören und vielleicht eher jetzt nicht mehr 25 sind und irgendwie eher so aus einer Business-Ecke kommen.
Ja.
Was macht man da?
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ich denke, grundsätzlich ist es ja so, dass du grundsätzlich gibt es einfach generell ein paar Best Practices, die man so beherzigen sollte. Ja, TikTok ist sicherlich, es ist eine mobile Kurzplattform, von daher ist es natürlich schon so, dass man schauen muss, dass man sehr schnell einen Hook hat. Also sehr schnell sozusagen, wenn du jetzt ein klassisches Storytelling dir anschaust, dann würde ich sicherlich eher mit einem Highlight anfangen, beziehungsweise mit einem klaren Hook, der Leute auch bei der Stange hält. Also sozusagen sehr, sehr stark anfangen. Ich glaube, absolut kritisch ist, und das mag abgedroschen klingen, ist es aber nicht, ist was authentisch zu sein, das heißt schon man selbst zu sein, weil das ist auch das, was man dann ja auch langfristig sozusagen durchhält und das merken die Leute ja auch. Ja, kreativ zu sein, aber das heißt nicht, dass man sich verstellen muss, das heißt nicht, dass man irgendwie eine bestimmte Art von Kreation sein muss. Das heißt, du kannst auch mit Education-Content zum Beispiel lernen, mit TikTok hat ich müsste mal nachschauen, wie viele Views es jetzt in Deutschland mittlerweile sind. Wahrscheinlich sind es jetzt 7-8 Milliarden Views. Das heißt, es kann ja auch sehr edukativer Content sein. Es kann inspirierend sein. Es kann, du kannst die verschiedensten Richtungen eigentlich einschlagen. Ich glaube, entscheidend ist, dass es natürlich schon einen gewissen unterhaltsamen Charakter hat, der Leute auch schnell sozusagen reinbringt.
Wie lange? Also was würdest du sagen, wie lange darf sowas maximal sein?
Also wir bieten natürlich mittlerweile auch längere Formate an, aber in der Regel funktionieren so die 35 Sekunden plus minus schon am besten. Also ich würde es schon eher auf kurze, knackige Formate halten. Und wenn man dann eine gewisse Followerschaft beziehungsweise dann eben auch den richtigen Ton gefunden hat, man hat dann ein längeres Thema, funktioniert auch dann eine Minute oder zwei Minuten, wenn man mal ein Thema ein bisschen mehr erklären möchte. Aber ich würde erstmal mit kurzen Inhalten anfangen.
Okay. Also, wenn man jetzt irgendwie bei euch mitmachen will, gibt es Self-Booking wahrscheinlich. Kann man es mal ausprobieren. Man kann euch aber auch anrufen, wenn man größere Budgets bei euch ausprobieren möchte?
Absolut. Also wir haben eine Webseite, wo man auf jeden Fall uns erreicht. Die heißt tiktokforbusinesseurope.com. Ich sag's vielleicht nochmal langsam. Also tiktokforbusinesseurope.com. Europe wie Europa. Und aber man kann mich auch gerne über LinkedIn anschreiben und ich stelle dann den entsprechenden
Kontakt. Ab welchem Budget kann man mit euch direkt sprechen und welches Budget ist eher Self-Service?
Also ich würde es eher davon abhängig machen, sozusagen, was ist die Art und Weise, was ist die Art von Support, die das Unternehmen benötigt, und dementsprechend entscheiden wir dann, gucken wir dann, wie wir es am besten unterstützen. Aber wir haben jetzt für sowohl kleine Unternehmen mit kleineren Budgets ein eigenes SMB-Team, das da die richtigen Support-Modelle hat, und für große Unternehmen eben in der größeren Komplexität haben wir eben auch die entsprechenden Teams mit Vertical-Expertise und so weiter. Also von daher, da haben wir, glaube ich, für jeden das Richtige.
Was ist jetzt in all den Jahren TikTok, also so viele sind es ja noch gar nicht, aber was ist jetzt bei diesem High-Growth deine Lieblingsanekdote? Auf einmal bist du ja auch Chef von ein paar hundert Leuten.
Ja.
Bist auf einmal sichtbar als Person. Bei Google war das ja dann nochmal anders. Ne? Da gab es ja andere Verantwortliche, die ja noch sichtbarer sicherlich waren.
Ja.
Jetzt hast du mit allen möglichen Menschen zu tun. Was ist deine Lieblingsanekdote aus den letzten TikTok-Jahren?
Meine Lieblingsanekdote. Also, das mag jetzt, das ist tatsächlich so, dass wir, das soll jetzt nicht anbiedernd rüberkommen, bitte, aber es ist tatsächlich so, dass dass das OMR-Festival dieses Jahr für uns so ein definierender Moment war, weil das war das erste große Event, wo wir, das war sogar noch, bevor wir das Gesamtteam zusammengebracht haben zum ersten Mal. Also ich habe das OMR-Festival stattgefunden, bevor ich jemals mein gesamtes Team zusammengebracht habe. Das ist halt später, war später im Sommer aufgrund der Pandemie. Und da waren dann sehr, sehr viele Leute von uns. Da waren Creator, da waren Kunden, da waren Marken, und unser Stand ist förmlich aus allen Nähten geplatzt. Ja. Und das zu sehen, das macht das für mich zum ersten Mal so wirklich real gemacht, weil ich habe ja den größten Teil, ich habe angefangen oder ich habe unterschrieben vor der Pandemie, und dann habe ich angefangen und habe einen Laptop nach Hause bekommen. So, und von da habe ich von einem weißen Blatt Papier letztendlich dann das alles, ne, das aufgebaut. So. Und das ist dann manchmal so ein bisschen surreal.
Wie viel hast du eingestellt? Also wie viele Menschen hast du so geheiert?
Mehrere hundert, ja.
Selber auch selber,
also nicht persönlich, sondern ich habe dann natürlich, was ich mitgenommen habe, ist, dass ich Wert darauf gelegt habe, sehr, sehr starke Führungskräfte auch zu heiren, die das natürlich dann
auch. Also selber hast du auch schon 10, 20 eingestellt und dann haben die weiter eingestellt?
Ich habe mehr Interviews geführt in dem ersten Jahr bei TikTok als in 12 Jahren bei Google. Also das heißt, das waren schon mehr als 10, 20. 50,
Okay.
Die ich selber eingestellt habe. Und das dann aber zum ersten Mal zu sehen, weil du hast dann Videokonferenzen und so, und das ist dann irgendwie alles so nicht ganz real, aber das dann zum ersten Mal zu sehen, wenn das alles so zusammenkommt, das ist schon, das war schon für mich so ein, also ich war da für Tage wahnsinnig elektrisiert. Das wird dich jetzt natürlich besonders freuen, aber absolut. Es ist nicht, es ist tatsächlich so, ja.
Also es freut mich sehr. Besseres Schlusswort kann es auch gar nicht geben. insofern, danke nochmal für diese Anekdote. Die war nicht abgesprochen. Ich wollte es wirklich einmal wissen, weil es natürlich schon auch eine, sagen wir mal, ungewöhnliche Situation wahrscheinlich in deinem Berufsleben
absolut.
Sein wird. Auch vielleicht auf Jahrzehnte hinaus, diese Phase jetzt in so einer Firma. Cool, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Wir sehen uns hoffentlich dann spätestens im Mai wieder auf dem OMR-Festival.
Ja, genau. Bis dahin.
Alles klar. Ja, ciao, ciao.
Wer plant, im Mai am 7. und 8. zu unserem OMR-Festival zu kommen, aber noch keine Unterkunft hat, der sollte jetzt vielleicht etwas besser zuhören, denn wir bemühen uns stark, da zu helfen, und zwar mit unserem Partner HRS. Es gibt unter hrs.de/OMR jetzt einen eigenen Bereich, wo ihr euch Hotels oder andere Übernachtungsmöglichkeiten suchen könnt. Das Ganze wie immer bei HRS mit Vorteilsraten für registrierte Mitglieder, mit Miles und More, mit Bahnbonuspunkten bei jeder Buchung und so weiter. Außerdem bietet HRS eine ganze Reihe an Green Stay Hotels. Das sind verschiedene zertifizierte Hotels, die Nachhaltigkeits- und Umweltfreundlichkeitsstandards erfüllen. Zusätzlich kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die rund ums OMR-Festival über die HRS-Plattform abgewickelt werden. HRS ist der digitale Experte für Geschäftsreisen, natürlich nicht nur zu uns, sondern generell überall hin, weit über das Festival hinaus. Wer Geschäftsreisen tätigt, sollte sich einfach genauer mit HRS auseinandersetzen. Wer HRS noch nicht kennt, für den könnte unser Festival ein guter erster Kontaktpunkt sein. Wie immer bei HRS, einfach, flexibel und digital unter hrs.de/omr. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.